Die Nachrichten, die Meldungen, die Übersicht.
Der heutige Tag zeigt mal wieder, wie wankelmütig die Börse ist. Die Basis für den Abstieg wurde bereits in den ersten beiden Handelsstunden gelegt. Was war dafür ausschlaggebend?
Es gibt ein ganzes Bündel von Gründen.
Also inzwischen schon wieder leicht angestiegen. Welche Werte waren aber beim Abstieg federführend?
Es gibt Verluste quer durch alle Branchen.
Konnten sich denn Unternehmen dem Sog nach unten entziehen auch?
Ganz wenige.
Können sich die anderen europäischen Märkte besser behaupten als die Frankfurter?
Sie können sich besser behaupten.
Fließt in den Rentenmarkt mehr Geld?
Da gibt es, also Rentenmarkt, die öffentlichen Anleihen haben sich verteuert.
Im Bericht aus Brüssel war bereits vom hohen Eurokurs die Rede. Konnte er sich über 1,16 Dollar halten?
Er konnte sich nicht halten.
Hallo, traut die Börse der Lufthansa überhaupt noch zu, die aktuelle Krise im weltweiten Luftverkehr zu meistern?
Also die Lufthansa...
Überraschend schwarze Zahlen auch bei Mobilcom, das hilft dem TecDAX?
Der TecDAX, dem hilft es nicht.
Eine Überraschung. Ein positiver Quartalsbericht heute auch von RWE. Damit avancierten die Essener zum Star des Tages.
Ja.
Bleibt die Frage nach der Umlaufrendite am Rentenmarkt.
Die Umlaufrendite der meisten öffentlichen Anleihen ist unverändert geblieben.
Und das Gold?
Der Preis für die Feinunze Gold.
Wo steht der DAX jetzt?
Der DAX...
Hallo?
Die Nachrichten.
Die Nachrichten.
Die Nachrichten.
Nach den Nachrichten hier die Informationen am Abend.
Informationen am Abend. Informationen am Mittag. Informationen am Abend.
Informationen, Informationen, Informationen.
Manipulation des Bewusstseins.
Erinnern, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit.
People, we finally have to fight. We don't want to, but the people of Earth leave us no choice.
Die Nachrichten im Radio. Von Partner gegen Berlin.
Shut up shop, get on the streets and fight! The powers that be! Homophobic fight! The powers that be!
Guten Abend, mein Name ist Robert Luxemburg. Viele Kinder leiden an Kopfschmerzen, lese ich hier gerade. Und immer mehr Kinder schlucken Antidepressiva, lese ich hier gerade. Das will ich aber hoffen, weil... Immer mehr Kinder schlucken Antidepressiva. Endlich, ein Glück. Was ich neulich schon gesehen habe. Das sind die Nachrichten auf Reboot FM 104,1. Was ich neulich schon gelesen hatte. Heimtückischer Anschlag. Irakische Untergrundkämpfer wollten Heldenhund töten. Das ist wirklich wahr. Er ist der Stolz der britischen Armee. Der Spaniel Blaze erschnüffelt im Irak besonders viele versteckte Waffen. Jetzt wurde der Heldenhund überfahren und die Briten sind sich sicher, Blaze sollte gezielt ausgeschaltet werden. Der Spaniel Blaze steht am Highway. London. Der Spaniel sei in der südirakischen Stadt Basra überfahren worden, obwohl er einen Leuchtgurt trug und dadurch besonders gut zu sehen war, sagte sein Herrchen, der Unteroffizier Dave Dinley. Der 24-Jährige berichtete dem britischen Boulevardblatt Sun, wie plötzlich ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf den Heldenhund Blaze zugerast sei und ihn gezielt überfahren habe. Heldenhund Blaze steht am Highway. Die Armee ist sich sicher, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen Anschlag auf das Leben des Heldenhundes handelte, weil der Spaniel im Irak sehr erfolgreich Waffenverstecke erschnüffelt. Ein hochrangiger Offizier sagte der Sun, wir sind uns ganz sicher, dass das ein Attentat war. Jemand hat ein Kopfgeld auf Blaze ausgesetzt. Die Briten vermuten, dass irakische Untergrundkämpfer, die nach wie vor den verhafteten Ex-Diktator Saddam Hussein unterstützen, den Armeehund töten wollten. Armeehund steht am Highway. Der hat die heimtückische Attacke aber, wie es sich für einen Helden gehört, fast unverletzt überlebt. Wir waren entsetzt über den Mordversuch, aber Blaze hat sich schon wieder sehr gut erholt, so Dinley. Jetzt könne Blaze für seine Tapferkeit mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet werden. Orden für Hunde sind bei der britischen Armee keine Seltenheit. Anfang des Jahres bekam Waffenschnüffelhund Buster für seine Verdienste im Zweiten Irakkrieg die Medaille Animal VC. Waffenschnüffelhund Buster steht am Highway. Ja, ebenfalls neu hier eingetroffen ist Angriffsziel Passagierjet, Angst vor der Terrorrakete. Die Eskalation im Nahostkonflikt hat die globale Terrorgefahr erneut erhöht. Dass Islamisten westliche Passagierjets mit tragbaren Raketen attackieren, halten Experten nur für eine Frage der Zeit und funktionierende Abwehrsysteme für eine technische Illusion halten. Die Horrorvision für Sicherheitsexperten beginnt mit einer Alltagsszene. Die Horrorvision. Ein Passagierjet schleppt sich mit donnernden Triebwerken in den Himmel über einer Millionenstadt. Dann aber rast von hinten ein Geschoss mit doppelter Schallgeschwindigkeit heran, bohrt sich in eines der heißen Triebwerke, zerreißt die kerosinschwere Tragfläche in einem Feuerball und lässt den brennenden Flieger auf die Stadt stürzen. Horror. Horrorvision. Das ist Reboot FM 104,1. Das ist der Angriff, erneut ist dies der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Guten Tag, das sind die Nachrichten. Ich habe mir heute den Tagesspiegel gekauft. Interessanterweise sehe ich hier der neue Tagesspiegel. Liebe Leserin, lieber Leser, und damit sind bin wohl auch ich gemeint. Die Redaktion ist zurzeit dabei, ihren Tagesspiegel zu überarbeiten, inhaltlich und optisch. In einem Fragebogen hatten wir Sie am Sonntag um Ihre Meinung dazu gebeten. Schon jetzt wollen wir uns bei Ihnen für die enorme Resonanz bedanken. Wer kurz vor dem Einsendeschluss am 26. März noch mitmachen will, kann dies jetzt auch online tun. www.tagesspiegel.de/Fragebogen. Das sollte man vielleicht auch gleich machen. Ich sage das nochmal. www.tagesspiegel.de/Fragebogen. Einsendeschluss ist der 26. März. Das ist morgen. Das ist eins der absolut besten Fotos der letzten Wochen, was hier das Titelbild heute des Tagesspiegel, der Tagesspiegel Rerum Cognoscere Causas, was hier das Titelbild des Tagesspiegel heute ist. Wer könnte es anders sein als Johannes Rau? Es ist Johannes Rau, der hier vor einer Bundeswehrmaschine namens Bundesrepublik steht, die, wie heißt das, Luftwaffe 1. Das ist ein irres Bild. Das ist so breitwandformatiges Bild. Schweren Herzens. Bundespräsident Johannes Rau ist nach Hinweisen auf einen geplanten Anschlag vorzeitig von seiner Afrika-Reise nach Berlin zurückgekehrt. Rau bedauerte nach der Ankunft auf dem Flughafen Tegel, wo dieses Bild anscheinend aufgenommen ist, mit einem drahtlosen Funkmikrofon vor dem Gesicht, ausdrücklich, dass er auf seinen Besuch beim deutschen Marinekontingent in Djibouti habe verzichten müssen. Und er hat auch ein ausdrücklich bedauerndes Gesicht aufgesetzt dazu. Terror, wie gefährdet ist Deutschland? Rau, wir dürfen nicht handlungsunfähig werden. Bush und Schröder, Europa und USA sind gleichermaßen bedroht. Berlin, das geplante Attentat auf Bundespräsident Rau in Afrika hat Afrika, oh mein Gott, immer wieder Afrika. Kaum jemals Afrika, aber jetzt auf einmal Afrika. Hat eine neue Debatte über die Sicherheit Deutschlands entfacht. Bayerns Innenminister Günther Beckstein, CSU, der ist ja auch überall vertreten, nannte das Komplott, um das es sich anscheinend mittlerweile schon handelt, nicht ein Gerücht oder eine Vermutung, sondern es ist mittlerweile ein Komplott, ein Beleg dafür, dass Deutschland in massiver Weise von Terror bedroht sei. Was natürlich auch lustig ist, weil ich dachte, es ging um Djibouti dabei. Aber Innenminister Otto Schily sagte hingegen, die Gefahr für den Bundespräsidenten sei eher regional gewesen. Rau hatte am Dienstag seine Afrika-Reise beendet und auf einen Besuch bei deutschen Soldaten in Djibouti verzichtet. Es war das erste Mal, dass ein deutsches Staatsoberhaupt wegen Terrordrohungen einen Staatsbesuch abbrechen musste. Das allererste Mal. Diese Musik heute ist Musik, in der das Wort Elvis vorkommt. Elvis, kennen Sie sicher. Das hat hier zutage gefördert die ausgezeichnete, die sehr gute Platte Elvis Sex Change von Corner Shop. Die hören Sie. Die hören Sie zwischendrin. Der Tagesspiegel. Spaniens, oh, ich habe mich verlesen, ich dachte, hier stünde eine große Schlagzeile, die hieße, Spaniens Polizei hat den Beckenbauer identifiziert. Das heißt aber natürlich in Wirklichkeit, Spaniens Polizei hat den Bombenbauer identifiziert. Da geht es um, das wissen Sie sicher, worum es da, einer der Verdächtigen ist offenbar Fan des englischen Fußballers David Beckham, doch gar nicht so falsch. Kurz vor den Anschlägen hatte Mohamed Bekali den Spieler von Real Madrid um ein Autogramm gebeten, melden Sun und Daily Express. Derzeit sitzen 14 Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Davon sind 11 marokkanischer Staatsangehörigkeit, 2 indischer und einer spanischer Nationalität. Mindestens 3 weitere mutmaßliche Terroristen, darunter das Gehirn der Anschläge, werden noch gesucht. Das Gehirn der Anschläge. Das Gehirn. Ansonsten ist natürlich aber das Gehirn von der Mensch Johannes Rau eigentlich hier Hauptthema im Tagesspiegel heute vorne. Die Drohung galt Rau, schreibt Gerd Appenzeller. Niemand ist kein Ziel. Was soll man das heißen sollen? Niemand ist kein Ziel von Gerd Appenzeller. Es war seine 75. Auslandsreise als Bundespräsident, also ein kleines Jubiläum. Johannes Rau wollte diesem Besuch in Afrika grundsätzlichen Charakter verleihen. Ein Besuch von grundsätzlichem Charakter. Durch aufrüttelnde und weit abseits diplomatischer Zurückhaltung formulierte Reden. Rau, der ohne dies zum Grundsätzlichen neigt, was ist das für eine komische Zeitung, hatte sich keinerlei Rücksichten mehr auferlegen müssen. Er hätte frei von der Leber weg in Djibouti jenseits diplomatischer Zurückhaltung richtig auf die... Ein Präsident, der nicht wiedergewählt werden will, ist ja nicht nur, was die Amerikaner eine Lame Duck nennen, sondern auch zum mutigen Aussprechen unangenehmer Wahrheiten geradezu berufen. Djibouti, hätte er gesagt, lasst alle Hoffnung fahren, ich komme nie wieder. Er kam aber gar nicht dort an. Am späten Dienstagabend brach das deutsche Staatsoberhaupt sein Programm vorzeitig ab. Gestern kehrte er, der deutsche Staatsoberhaupt, nach Berlin zurück. Eine terroristische Bedrohung ließ den geplanten Besuch bei den deutschen Marinesoldaten in Djibouti als zu riskant erscheinen. Er hätte völlig abseits diplomatischer Zurückhaltung vermutlich gesagt, deutsches Marinekontingent, ihr seid alle gefeuert. Als zu riskant erscheinen, als zu riskant nicht nur für Rau, sondern auch für seine deutsche Begleitung und die zu seinem Schutz abkommandierten einheimischen und deutschen Sicherheitskräfte. Das Attentat, entweder durch eine Autobombe oder Mörserbeschuss, das wäre beides möglich gewesen, vielleicht auch sowohl eine Autobombe mit gleichzeitigem Mörserbeschuss, sollte zur gleichen Zeit stattfinden, zu der in Madrid eine große Trauergemeinde Abschied von den fast 200 Toten der jüngsten islamischen Terroranschläge nehmen wollte. Warum geriet ausgerechnet Johannes Rau ins Visier der Terroristen? Rau, der Friedfertige. Rau, dessen Motto einmal Versöhnen statt Spalten lautete. Rau, das Staatsoberhaupt eines Landes, das so erkennbar auf Distanz zur amerikanischen Irak-Politik gegangen war. Vielleicht sind Sie nicht richtig informiert über Rau, nicht wahr? Versöhnen statt Spalten. Wie übersetzt man das? Versöhnen statt... Die Frage aber, schreibt Katz Appenzeller, ist falsch gestellt, was ja ganz richtig ist. Der islamistische Terror sucht sich seine Ziele nicht nach berechenbaren moralischen Kategorien, nach westlichen ohne dies nicht. Der islamistische Terror richtet sich gegen Ziele von hoher Symbolkraft. Er schlägt dort zu, wo die Zahl der Opfer besonders groß sein wird oder das einzelne Opfer besonders prominent. Welche doch rationalistische Begründung sucht, warum Rau aus islamistischer Sicht bei seiner Afrikareise ein herausragendes Ziel für Attentate gewesen ist, findet diese Begründung auch. Rau, der Weiße. Ist es Rau, der Weiße. Rau, der Christ, der Kreuzfahrer, kritisierte massiv den schwarzen Rassismus und die Unterdrückung in Simbabwe, ohne diplomatische Zurückhaltung. Er schonte Südafrika nicht, das aus falsch verstandener Solidarität mit den Leidensgenossen von einst heute vor eklatanten Menschenrechtsverstößen die Augenschlüsse. Er richtete Vorwürfe an die nigerianische Regierung wegen der Duldung der Scharia, des islamischen Rechtes. Und er drohte an, Deutschland würde auch in Afrika künftig nur noch Länder unterstützen, deren Politik sich am Wohl der Einwohner orientiere. Was Rau da in Afrika sagte, umschreibt auch die Wertevorstellungen, die für die Bundesrepublik maßgebend sind. Damit ist aber klar, warum Rau stellvertretend für Deutschland zum Ziel islamistischer Anschlagsplanungen werden konnte. Er ist ein Symbol des Feindbildes, das der Westen insgesamt für diesen Terrorismus darstellt. Es ist kein neues Feindbild. Der Islamismus, den wir heute fürchten, hat seine frühen Wurzeln in den Moslembruderschaften und so weiter. Der Westen könne, wenn er auf Gesprächsbereitschaft im islamistischen Raum setzt, er sollte es tun, dort eine Politik mit ganzheitlichem Ansatz entwickeln, wofür Johannes Rau ja der Beste und auch Schäuble wäre so gut gewesen dafür, aber nein. Und Horst Köhler, er heißt Horst mit Vornamen, er wird da sicher mächtig islamistisches, diplomatistisches Porzellan hoffentlich nicht zerschlagen, wenn er dann den Djibouti-Besuch von Rau nachholt, 2005, Mörsergranaten. Al-Qaida heißt auf Deutsch die Basis. Jetzt habe ich vorgestern gelesen, es hieß auf Deutsch das Netzwerk. Aber dass es die Basis heißt, hatte ich schon vorher mal gelesen. Die Basis, die ist überall. Und niemand bilde sich ein, er sei kein Ziel. Niemand. Gerade das macht all die Vorsichtsmaßnahmen, über die jetzt diskutiert wird, so dringend und so zwingend. Sie diskutieren sich ja zu Hause auch schon die Vorsichtsmaßnahmen. Nämlich Rau zurück. Das ist Thema des Tages im Tagesspiegel. Donnerstag, der 25. März 2004. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Die Nachrichten, Reboot FM 104,1 im Radio. Rau zurück. Wie werden Politiker geschützt? Bundespräsident Rau ist in Sicherheit. Der Anschlag auf ihn konnte vereitelt werden. Ist das so? Ist nicht einfach der Anschlag gegen ihn ausgeblieben und er ist einfach abgehauen? Der Anschlag auf ihn konnte vereitelt werden. Jetzt haben die zum Glück hier aber so einen Infokasten eingebaut über Djibouti. Djibouti, eine kleine Landeskunde. Meine Güte. Ohne dem Land am Horn von Afrika zu nahe treten zu wollen, Djibouti gilt als einer der unangenehmsten Orte der Welt. Kann ja nicht wahr sein. Ohne dem Tagesspiegel zu nahe treten zu wollen, der Tagesspiegel gilt als eine der miesesten Zeitungen Berlins. Einer der unangenehmsten Orte der Welt. Unerträglich heiß, staubig, knochentrocken und dreckig ist es. Es stinkt aus den offenen Abwassergräben. Regelmäßig schwappen Infektionen über den Zwergstaat. Tagesspiegel. Meine Güte, regelmäßig schwappen, man muss sich das mal so bildlich vorstellen, regelmäßig schwappen Infektionen über den Zwergstaat. Doch strategistisch ist er eine Drehscheibe. Die Franzosen entließen Djibouti zwar 1977 in die Unabhängigkeit, doch Visa erteilen noch immer sie. Und ohne Geld aus Paris, bla bla. Zu den problematischen Anrainern zählt auch Sudan, jener Riesenstaat, in dem einst Osama bin Laden Unterschlupf fand. Und dieser Riesenstaat Sudan, über den höchstens hin und wieder mal eine von Bill Clinton abgefeuerte Rakete schwappt. Der Gefahr den Rücken von Frank Jansen und Stefanie Nannen ist, da geht's jetzt um Rau und seine Frau, die hier nebenan abgebildet ist, auch noch beim Winken am Flugzeugrand. Ist das nur typisch deutsch? Ist Johannes Rau, sind seine Begleiter und Begleiter, seine Berater und Begleiter lediglich übervorsichtig gewesen, als sie die Reise des Bundespräsidenten vorzeitig abbrachen? Das djiboutische Außenministerium will diesen Glauben mit der Aussage ihres Sprechers Ziad Douale nähren, die Drohungen seien nicht ernst zu nehmen. Das sollte ein ganz großer Schlag werden, sagt ein deutscher Sicherheitsexperte dem Tagesspiegel. Sicherheitsexperte. Damit würde sich bestätigen, was Experten seit einiger Zeit vermuten, dass die Ausrichtung des globalen Terrors eine Wendung oder besser eine weitere Fokussierung erfahren würde. Staatsoberhäupter der westlichen Welt stünden bei Auslandsreisen auf der Liste für Attentate. Ist das nun typisch deutsch? Mörsergranate auf Johannes Rau? Ich finde, es ist typisch deutsch. Typisch deutsch. Wir sind auf der Liste als Feindesland. Terrorforscher Hirschmann über die Umstände und die Hintergründe in Djibouti und über die Bedeutung des versuchten Attentats. Das ist auch hier als Kasten. Kai Hirschmann, 38, der sieht aber auch so als Terror. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Terrorismusforschung in Essen. Essener, aufgepasst. Ein Gefühl von Sicherheit. Wie gut sind unsere Politiker in der Öffentlichkeit geschützt? Auch das ist Tagesthema im Tagesspiegel. Die Besucher des SPD-Parteitags am vergangenen Sonntag wurden vorab um Verständnis gebeten. Die erforderlichen Sicherheitsprozeduren könnten zu Verzögerungen beim Einlass führen und natürlich hatten sie alle ein Einsehen. So reihten sich die Delegierten, Gäste und Presseleute klaglos in längere Schlangen ein, leerten brav ihre Taschen aus, ließen sich auf Metallgegenstände untersuchen und, wenn es sein musste, auch einer Leibesvisitation unterziehen. Das kann sich so richtig vorstellen. Ah, Herr Schröder, die Knarre lassen wir aber draußen. Schließlich war ein gehöriger Teil der deutschen politischen Elite. Elite. Ein Gefühl von Sicherheit heißt dieser Text. Ein Hauch von Terror. Eine Spur von Nachrichten. Die Nachrichten ließen sich also alle Leibesvisitationen unterziehen. Schließlich war ein gehöriger Teil der deutschen politischen Elite im Estrell Convention Center versammelt. Angefangen beim Kanzler und dem größeren Teil des Bundeskabinetts über Ministerpräsidenten und Landesminister bis hin zu hohen Beamte. Das ist auch eine von diesen schmalen Spalten, wo nicht alle Buchstaben reinpassen. Bis hin zu hohe Beamte und Parteifunktionären der deutschen Sozialdemokratie. Und doch gab es eine Sicherheitslücke beträchtlichen Ausmaßes, denn über das Dach des Tagungsortes waren ein paar Greenpeace-Aktivisten in die Decke des Versammlungssaals gestiegen und hatten eine große Plakat ausgerollt. Das ist wiederum eine Zeile, da war nicht genug Text drin großes Plakat ausgerollt, das gegen den Export der Hanauer Atomfabrik protestierte. Die meisten Parteitagsbesucher werden das als komisch empfunden haben. Dem Sicherheitsapparat hingegen muss es ganz anders geworden sein. Denn was ein paar Ökospontis können, muss man paramilitärisch geschulten Terroristen, die keine Plakate, sondern Sprengstoff und Gifte mit sich führen, erst recht zutrauen. Über das Dach des Estrell-Hotels hätte sich an diesem Tag ohne weiteres ein verheerender Anschlag verüben lassen. Davon träumen so Tagesspiegel, Peter Siebenmorgen heißt er. Davon träumen so Tagesspiegel-Redakteure bei der Arbeit. Ein Giftgasangriff im Estrel Convention Center auf den SPD-Parteitag von paramilitärisch geschulten Terroristen. Ist das nun typisch deutsch? SPD 0%, alle ohne weiteres ein verheerender Anschlag. Das ist aus dem Tagesspiegel von heute. Die dritte Seite füllt im Tagesspiegel, da gibt es Rasierungswerbung, ein Text, der heißt Gott in der Seele, Sand in den Augen von Claudia Keller. Die heißt natürlich in Wirklichkeit Claudia Killer. Killer heißt sie in Wirklichkeit. Er hat mit ihnen gebetet und er hat immer so tiefsinnige Sätze gesagt. Aber plötzlich war ihr Finanzberater weg und mit ihm viel Geld. Der sitzt jetzt zwar in U-Haft, aber die Nonnen im Berliner Kloster der Christkönigsschwestern wissen nicht, was aus ihnen werden soll. Oh wei, von Claudia Killer. Es war ein Abend im September 2001, als Schwester Stefana und Schwester Christophora Martin S. zum letzten Mal sahen. Bei einem Abendessen im Kloster in Berlin-Lankwitz haben sie ihn wieder einmal nach der Villa gefragt, ob er nicht wenigstens ein Foto davon habe. Schließlich hatte Martin S. die Villa 2 Jahre zuvor mit Krediten gekauft, für die die Nonnen bürgten. Das ist unter meinem Niveau, habe Martin S. gesagt, sei aufgesprungen und weggefahren, erinnern sich die Schwestern. Erinnern, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Seitdem war er verschwunden, Martin S. Und seit diesem Abend ist für die Christkönigsschwester nichts mehr, wie es war. Der Alltag mit den festen Gebetsritualen und Mahlzeiten ist zwar gleich geblieben, aber 2,3 Millionen Euro, das Vermögen, das sie über 80 Jahre zusammengetragen haben und das ihre Altersvorsorge sein sollte, weil so Schwestern, die werden sicher 120 Jahre alt, das Vermögen ist weg und damit die Sicherheit. Ein Gefühl, ein Hauch von Sicherheit. Wir wollten immer nur das Gute, sagt Schwester Stefana, die Priorin. Aber auf einmal war kein Geld mehr da. I think you know, don't tell me that you don't. With experience only getting worse, not better. There's racist... Schwester Stefana ist 73 Jahre alt und sitzt an diesem Vormittag in ihrer schwarzen Ordenstracht mit Schleier im Empfangszimmer des Klosters in Lankwitz, einem denkmalgeschützten Gutshaus. Die Dielen sind blank gebonert. Alles ist ordentlich. Es riecht nach nichts. Es riecht nach nichts. Kein Parfüm, kein Essensgeruch, kein Putzmittel. Es ist ein wenig, als hätten die Nonnen ihre eigene Existenz schon aus dem Haus geputzt. Ob sie bleiben können, ist ungewiss. Schon im Dezember 2002 mussten die Ordensfrauen das Theodorisius-Krankenheim, in dem sie 70 Jahre lang Kinder und später alte Menschen gepflegt haben, schließen und Insolvenz anmelden. Schwester Stefana, die kleine rundliche Frau, zupft an der Decke über ihren Knien und erzählt, wie sie mit 18 Jahren in das Kloster an der Lankwitzer Dorfaue eintrat. Das war 1949. Damals lebten hier 25 Ordensfrauen. Ist das so? Ja. Damals lebten hier 25 Ordensfrauen. Sie hatten das zerstörte Kloster und das benachbarte Krankenheim mit ihren eigenen Händen wieder aufgebaut. Wer alt wurde, für den sorgten die jüngeren Schwestern. Deshalb machte sich Schwester Stefana lange Zeit keine Gedanken um ihre Altersvorsorge. Dann aber wollten immer weniger Frauen in ihre Gemeinschaft eintreten. Heute sind sie nur noch zu fünft. Neben Schwester Stefana sitzt Schwester Christophora am Tisch, das Nesthäkchen. Sie ist 69 Jahre alt, zart und zierlich und sagt, wir hängen nicht von den Menschen ab, sondern von Gott. Der Glaube hat ihren scheuen Charme konserviert und sie lange vor Enttäuschung bewahrt. Ich glaube, das kann ich gar nicht aushalten. Ich glaube, wir spielen jetzt mal etwas Musik. Hat sie lange vor Enttäuschungen bewahrt, bis sie Martin S. kennenlernte. Das war 1997. Im Jahr zuvor war eine der Schwestern sehr krank geworden. Allen wurde deutlich, dass nun die Zeit gekommen war, um die Geschäfte so zu ordnen, dass man ohne Sorge alt werden kann. Die Nonnen wussten, dass sie das alleine nicht schaffen würden. Sie holten sich Rat von außerhalb. Der stellvertretende Leiter der Caritas in Augsburg hatte einen Tipp, den man jetzt nämlich mit 2P schreibt, wie auch hier im Tagesspiegel. Ein Tipp. Er kenne da einen sehr kompetenten Berater, Martin S. Zunächst schien alles gut zu laufen. Er machte einen guten Eindruck, sagt Schwester Stefana. Martin S. betete mit den Nonnen und feierte mit ihnen in der Kapelle die Heilige Messe. Er saß mit ihnen am Mittagstisch. Sie bezahlten ihm eine Wohnung in der Nähe des Klosters. Dass er sie hätte hintergehen können, war jenseits ihrer Vorstellungskraft. Als Martin S. Computer kaufte, dachten die Nonnen, die Geräte seien wichtig, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Dass sie überdimensioniert und viel zu teuer waren, begriffen sie nicht. Überdimensionierte, viel zu teure Computer. Gehen Sie mal zur Seite, Stefana. Hier kommt unser neuer überdimensionierter und viel zu teurer Computer. Begriffen sie nicht. Auch nicht, dass die Vernetzung des Klosters es Martin S. ermöglichte, die gesamte Buchhaltung von außerhalb zu kontrollieren. Die Vernetzung des Klosters. Vernetzung des Klosters. Dass der neue Berater gleich zu Anfang einen Verein, ein Kuratorium gründete, auch darüber wunderten sich die Ordensfrauen nicht. Vor 30 Jahren haben wir schon einmal ein Kuratorium gegründet, sagt Schwester Stefana. Wir dachten, das sei etwas Gutes. Sie wollten nur etwas Gutes. Dass es sie dann sukzessive aus diesem Kuratorium herausdrängte und sich zum alleinigen Vorstand machte, das geschah zwar unter ihren Augen und mit ihren Unterschriften, aber offenbar so, dass die Schwestern die Tragweite nicht erkannten. Auch welche Konsequenzen es haben könnte, dass es einen Bekannten zum Geschäftsführer der Dominikushaus GmbH ernannte, einer GmbH, die die Nonnen in den 20er Jahren gegründet hatten, um das Krankenheim zu betreiben, blieb ihnen verborgen in den 20er Jahren schon. Er hat uns Sand in die Augen gestreut. Offenbar nicht nur den Berliner Nonnen. Er ist ein geschickter Redner und hat eine Aura, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter von S aus Freiburg. Er hat eine Aura, hallo, aus Freiburg. Dort eine Aura aus Freiburg. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das ist Herr Presley. Eine Aura aus Freiburg, die... Hölle ist eine scheue Aura aus Freiburg, die Muschel, das, ja. Dort leitete Martin S. seit 1989 drei Altenheime. Nach 10 Minuten glaubten sie ihm alles. Wie er das macht, das kann man in einer Fernsehdokumentation des Südwestfunks anschauen, die wir übrigens hier auch auf Reboot FM ausstrahlen werden, morgen um 19 Uhr. Dort hatte er als Geschäftsführer, bla bla, die Gesellschaft ist angewiesen. Das ist etwas, was in unserer, dass die Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass einzelne Menschen Verantwortung für andere übernehmen. Das ist etwas, was in unserer Konsumgesellschaft, im Materialismus der postchristlichen Gesellschaft überhaupt nicht. Ich dachte, wir hätten hier so eine Sperre eingebaut in unserem Mischpult. Wenn man Konsumgesellschaft sagt, dann schaltet sich das automatisch ab. Aber das ist natürlich gar nicht wahr. Das schaltet sich hier nämlich überhaupt nichts ab. Das ist wohl kaputt. Das ist etwas, was in unserer Konsumgesellschaft, das kann man jetzt einfach immer wieder sagen, in unserer Konsumgesellschaft, im Materialismus der postchristlichen Gesellschaft überhaupt nicht wahrgenommen wird. Dabei neigte er sein fleischiges Gesicht und blickte bedeutungsschwer an der Kamera vorbei in die Ferne. Über dem blauen Hemd und der dunklen Krawatte trug er eine schwarze Strickjacke. Schwarze Strickjacke. Das ist nun alles nicht so sehr mehr interessant. Aber Nonnen, aufgepasst, Martin S., Taschenspieler. Polizeigewerkschaft fordert auf Seite 4, Gentest für alle Täter. Fordert wirklich, oh mein Gott. Die Gewerkschaft der Polizei fordert den sogenannten genetischen Fingerabdruck als Standardmaßnahme bei der Verbrechensbekämpfung. Dabei sollte die bisher notwendige richterliche Genehmigung zur Abnahme einer DNA-Probe in jedem Einzelfall abgeschafft werden, forderte der GdP-Vorsitzende Konrad Freiberg. Berg heißt er im Gegensatz zu Konrad Freiberg am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Reboot FM 104,1 vor Journalisten in Berlin. Gitarren sind hier im Hintergrund zu hören vor Journalisten in Berlin. Fast jede vierte DNA-Spur an einem Tatort oder einem Opfer, die mit der bestehenden Datei abgeglichen werde, führe heute bereits zu einem Ermittlungstreffer. Standard-Gentest für alle. D DNA-Spur. DNA-SASS sagte man früher doch immer. Heute sagt man das nicht mehr. Direkt daneben, oh mein Gott, oh. Direkt daneben gibt's hier, das ist ja ganz unglaublich. Polizei beschlagnahmt Nazi-CDs. Razzien in ganz Deutschland haben Musikpiraten und Rechtsextremisten zusammengearbeitet. Musikpiraten und Rechtsextremisten jetzt gemeinsam im Visier der Polizei. Die Polizei ist am Mittwoch nahezu bundesweit gegen die rechtsextreme Musikszene vorgegangen. Außer in Bremen. Warum nicht in Bremen auch? Bremen haben Musikpiraten und Rechtsextremisten immer noch, wie sagt man das, leichtes Spiel, freien Download. Außer in Bremen wurden in allen Bundesländern von 6 Uhr an 333 Wohnungen und andere Objekte durchsucht. 333. Anlass waren die Ermittlungen gegen 342 Neonazis. Das heißt, es muss eine Wohnung gegeben haben, wo 10 zusammengewohnt haben. Eine Neonazi-WG wurde ausgehoben. Und andere Personen, die sich über die Internet-Tauschbörse Kazaa Musiktitel deutscher rechtsextremer Skinhead-Bands besorgt und diese dann zum Herunterladen zur Verfügung gestellt haben sollen. Ein Schwerpunkt der Polizeiaktion lag in Nordrhein-Westfalen. Das Bundeskriminalamt hatte den Einsatz initiiert. Die Untersuchung nahmen die Landeskriminalämter vor. Gegen die Tatverdächtigen leitete die Staatsanwaltschaft Bonn Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Die Beamten entdeckten zahlreiche rechtsextreme CDs und machten auch Zufallsfunde. Sprengstoffhunde, Zufallsfunde. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde in Berlin eine 20 mm Sprenggranate sichergestellt. Der Besitzer sagte, er habe die Granate in einem Wald ausgebuddelt. Hieß es in Sicherheitskreisen. Sicherheitskreisen. Sprengstoffexperten der Polizei. Wo kommen diese ganzen Wörter her? Es gibt sicher so einen Setzkasten, aus dem die Sicherheitskreisen. Wir schreiben hier mal Sicherheitskreisen.Sprengstoffexperten. Der Polizei untersuchten das Geschoss noch am Fundort. Ein Ergebnis wurde am Mittwoch nicht bekannt gegeben. Ein Ergebnis wird nicht vor Freitag erwartet. Bei den Durchsuchungen in Berlin wurden auch Schreckschusswaffen gefunden. Außerdem scheint der Polizei ein Raubkopierer ins Netz gegangen zu sein. Hergehört, ein Raubkopierer im Netz der Polizei. In einem Berliner Objekt wurden Nachpressungen von CDs mit unpolitisch kommerziellen Musiktiteln festgestellt. Weil das wird ja in der ganzen Welt immer häufiger beobachtet anscheinend. Und dagegen wird auch immer mehr vorgegangen, nicht wahr? Das behauptet zumindest der Tagesspiegel, dass nämlich unpolitisch kommerzielle Musiktitel nachgepresst und downgeloadet werden, ohne dass die Autoren noch irgendwas von irgendetwas leben können, von diesen unpolitisch kommerziellen Musiktiteln. Und Autoren sind jetzt gezwungen, politisch unkommerzielle Musiktitel herzustellen, die an denen sie dann aber auch nichts verdienen. Das ist ein Drama, was sich abspielt zurzeit unter letzten Jahr an ihrer Nichtarbeit verstorben 36.000 tote Autoren wegen. Hier gibt es auf jeden Fall Downloads. Anscheinend Sicherheitsexperten werten den Fund als Hinweis auf Verbindungen zwischen konventionellen Musikpiraten und der rechtsextremen Szene. Und das ist ja so ziemlich das Widerlichste, was man überhaupt in so eine riesengroße Zeitungsseite, auf so eine große Seite draufschreiben kann. Das war auch schon so, ich meine, früher hat immer Herr Schilly wollte Nazi-Websites abschießen und damit eigentlich gleich das ganze Internet austrocknen, nicht wahr? Das ist so einer dieser Hebel, weil dass Musikpiraten irgendwie trockengelegt werden müssen und Raubkopierer selber abgeschnappt und eingebuchtet, das behaupten ja viele. Und zu sagen, jetzt Musikpiraten und Rechtsextremisten haben zusammengearbeitet, das ist natürlich ein super Verfahren, um das Hinweis auf Verbindungen zwischen konventionellen Musikpiraten und der rechtsextremen Szene. Finger davon. Finger von den Nazis, weil ihr kommt mit der konventionellen Musikpiraten-Szene in Kontakt, wenn ihr euch zu weit da Sprengstoffhund, 20 mm Sprenggranate in der Nähe von konventionellen Musikpiraten. So einfach geht das. Das Bundeskriminalamt hatte schon im April 2001 eine größere Durchsuchungsaktion gegen Rechtsextremisten und andere Personen initiiert, die sich über das Internet volksverhetzende Musik beschafft haben. Als Quelle diente damals die Tauschbörse Napster. Der neue BKA-Präsident Jörg Zierke warnte am Mittwoch eindringlich vor dem braunen Sound. Hände weg vom braunen Sound, sagte Jörg Zierke. Ihr kommt mit Napster in Kontakt oder mit Kazaa. Rechtsextreme Skinhead-Bands sprechen mit ihrer Musik gezielt junge Leute an und so weiter und so fort. Das ist das Radio.
This is my sister. Alright. Alright!
Was allerdings ganz unglaublich ist auf dieser Seite 4, ist diese, da gibt es einen Text über den Abgashandel, über den Emissionshandel. Einen Streit, den Sie, wenn Sie sich gut informieren, ja auch auf anderen Kanälen schon bestaunen können, zwischen Herrn Clement und Herrn Trittin, zwei Ministern. Und die sind hier beide abgebildet und das sind so irrwitzige Fotos. Das Foto von Trittin sieht so aus, das sieht so aus wie Goebbels im Sportpalast. Fotografiert von Helmut Newton. Das sieht unglaublich aus, das Trittin-Foto. Während das Foto von Wolfgang Clement sieht aus wie der Clement sieht aus wie etwas, wofür es gar keinen Namen gibt, wofür es gar keinen Begriff gibt. Die sehen beide ganz unglaublich aus und dazwischen gibt es diesen Text über, zwischen diesen beiden hochformatigen, hochaufgelösten, hochschwarz-weiß abgedruckten Fotos gibt es diesen Text über den Emissionshandel, weil Herr Clement hat ja gesagt, irgendwie anscheinend, das mit dem Emissionshandel, das würden wir lieber lassen, weil da ja, glaube ich, die USA und Russland das eh nicht ratifiziert haben, können wir das eigentlich auch einfach mal bleiben lassen und ein bisschen mehr Emissionen, ein bisschen mehr Kohlen, irgendwas Stoffe, die heißen CO2-Emissionen und davon könnten wir dann auch ein bisschen mehr. Parallel dazu, spiegelbildlich dazu auf Seite 5 des Tagesspiegel, steht dann auch was über die SPD. Da steht auch was über anderes, aber auch über die SPD. Da steht 3% für, da steht Umfrage zu Wahlchancen der SPD ab. Abweichler, 3% für Linkspartei. Dann hätte die SPD nur noch 15%. Das ist ziemlich, das ist nicht genug natürlich für die SPD, aber es ist immer noch eine Menge. Ich finde, es wäre ja immer noch eine Menge. Vorsicht, Menge, steht auf Seite 7 im Tagesspiegel, Rerum cognoscere causas. Im Nahen Osten sollten Touristen momentan besonders wachsam sein. Falls Sie uns im Nahen Osten zuhören, jetzt stellen Sie mal ein bisschen lauter. Ägypten-Urlauber empfiehlt das Auswärtige Amt in Berlin zum Beispiel, sich von größeren Menschenansammlungen und Demonstrationen fernzuhalten. Also kein Demonstrationstourismus mehr nach Ägypten. Das sagt das Auswärtige Amt in Berlin. Tagesspiegel. Liebe Leserinnen, lieber Leser, die Redaktion ist zurzeit dabei, ihren Tagesspiegel zu überarbeiten. Wieso er trotzdem zwischendrin noch täglich erscheint, bleibt ein Rätsel, aber Sie können ja mal zu tagesspiegel.de/Fragebogen gehen und da was ausfüllen. Wir hatten Sie um Ihre Meinung gebeten, dabei hatten doch eigentlich die Abonnenten des Tagesspiegel den Tagesspiegel um Ihre Meinung gebeten, aber jetzt ist das auch so eine Kooperation zwischen dem Tagesspiegel anscheinend und seinen Leserinnen und Lesern. Der neue Tagesspiegel, Ihren Tagesspiegel gründlich zu überarbeiten. Wir sind gründlich überarbeiten. Wir sind am Tagesspiegel. Wir sind hier der Tagesspiegel und möchten den neuen Tagesspiegel machen. Terror, wie gefährdet ist Deutschland? Deutschland ist ja eigentlich nicht sehr gefährdet, aber der Tagesspiegel sagt, oh mein Gott, ich meine, der Tagesspiegel ist so wahnsinnig umfangreich. Ich hoffe, der neue Tagesspiegel wird dann ein bisschen dünner. Ich könnte Ihnen noch viel mehr, vielleicht Vielleicht verschieben wir das alles auf morgen. Was ich nämlich dringend Ihnen noch nachtragen möchte und Ihnen ja auch versprochen hatte, ist ein Artikel aus der Berliner Zeitung von vorgestern. Hier kommen jetzt die Nachrichten von vorgestern. Da ist nämlich so ein unglaublicher Text gewesen, der heißt Fisch auf dem Kopf über Spam. Spam ist, wenn Sie so viele E-Mails kriegen, Sie haben vielleicht auch schon so eine E-Mail bekommen mal, die Sie gar nicht haben wollten. So eine E-Mail, die zu viel war, eine E-Mail mehr, noch eine E-Mail, die gar nicht so richtig, die Sie gar nicht wollten, mit der Sie nicht gerechnet haben, die Sie dann gelesen haben und dachten, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Da gibt es einen Wahnsinnstext hier im Berliner Zeitung. So einen richtig fiesen, das ist so ein Text von Johannes Gernert. Der heißt Berlin im März. Der heißt Fisch auf dem Kopf. Berlin im März. Der lag vermutlich schon sehr lange da in der Berliner Zeitung herum. Und dann haben sie gedacht, wir können ja nicht solche fiesen, wir können ja, und dann haben sie vielleicht auch eine Leserumfrage gemacht und haben gemerkt, sie haben doch einige Rassisten unter ihren Lesern und dann haben sie gedacht, ach komm, den Text, den drucken wir jetzt doch, Berlin im März. Mike mag Rollenspiele und mag Computer, schließlich arbeitet er in Manchester als Informatiker. Besonders gerne mag er Rollenspiele am Computer, das passt ja gut. Er muss sich dabei nicht verkleiden, um eine andere Identität anzunehmen, es genügt, sich eine Figur auszudenken. Geschlecht, Name, Alter, E-Mail-Adresse. Dann kann es losgehen. Er braucht nicht einmal Kontakt mit jemandem aufzunehmen. Die Leute melden sich ganz von selbst, scharenweise mit den übelsten Absichten. Mike ist ein Scambaiter. Er betrügt Internetbetrüger, sogenannte Scammer, beim Betrügen. Besonders in Nigeria häuft sich in den vergangenen Jahren ein Delikt namens Advance Fee Fraud. Betrug über Vorauszahlungen heißt das. Nigerian Spam haben Sie vielleicht schon mal gehört. Im nigerianischen Polizeicode wird das Vergehen mit der Nummer 419 beschrieben. Deshalb heißt Mikes Internetseite auch 419eater.com. Seinen Nachnamen behält der 41-Jährige lieber für sich. Es gibt einige Leute da draußen, die schlecht auf ihn zu sprechen sein dürften. Das Online-Übel, das Mike bekämpft, kennt fast jeder Internetnutzer. Nigeria. Unter den unerwünschten Werbe- und Spam-Mails, die seit geraumer Zeit die elektronischen Briefkästen überquellen lassen, befinden sich immer wieder kuriose Angebote von afrikanischen Anwälten oder selbsternannten Mitgliedern einer exotischen Königsfamilie. Da ist es vielleicht ganz richtig, dass Johannes Rau Reis ausgenommen hat. Die E-Mail-Adressen finden die Absender vor allem in Gästebüchern von teuren Hotels. Da hat rau@bundespräsident.de sicher auch schon seine unliebsamen Erfahrungen gemacht. Ihr Vorgehen folgt einem gängigen Muster. Angeblich muss beispielsweise der Direktor der staatlichen Ölgesellschaft Nigerias aus dubiosen Gründen eine hohe Geldsumme von 10 oder 20 Millionen Dollar auf ein Konto im Ausland überweisen. Er bittet den E-Mail-Empfänger seines zur Verfügung zu stellen und verspricht ihm dafür eine großzügige Belohnung. Wer sich tatsächlich auf den Deal einlässt, wird früher oder später von Komplikationen hören und zwischenzeitlich immer wieder gefragt, ob er nicht einige tausend Dollar auslegen könne. Für Überweisungsgebühren oder ähnliches. In der Hoffnung auf die üppige Entlohnung tun das offensichtlich einige, solange bis sie merken, dass da einer nur zum Betrügen ins Netz gegangen ist. Was ja völlig unglaublich eigentlich ist, wenn man da so guten Willens denkt, einige tausend Dollar, es gibt Komplikationen bei meiner Überweisung, das ist ja eigentlich total naheliegend. Aber nigerianische, fiese, gemeine 419 Betrüger. Mike hat sich irgendwann so sehr über die Mailplage geärgert, dass er anfing zurückzuschlagen. Ab heute wird zurückgeschlagen. Er ging auf die Angebote ein, nur zum Schein allerdings. Und während sich die Betrüger unredlich mühten, ihm einige Dollar zu entlocken, brachte er sie dazu, sich öffentlich lächerlich zu machen. Einmal gab er sich als Priester einer Gemeinde mit Namen Fisch und Brot aus, als Father Batiu Real Good. Im Englischen kann man das auch lesen als Batiu Real Good. Habe ich dich richtig gut geködert? Was bedeutet das? Mike verlangte zur Identitätsprüfung und als Glaubensbekenntnis ein Foto, auf dem der junge Nigerianer sich einen Fisch auf den Kopf legt und einen Laib Brot in der Hand hält. Auf dem ersten Bild, das der Gutgläubige schickte, war es nur eine Scheibe Toast. Nochmal bat Mike, das zweite Foto akzeptierte er dann. Und das zweite Foto akzeptierte auch die Berliner Zeitung und da ist jetzt tatsächlich vorgestern abgebildet gewesen, mit der Bildunterschrift reingefallen, ein Internetbetrüger bei der Selbstidentifizierung, dieser angeblich nigerianische diese angeblich nigerianische Person, die sich einen Fisch auf den Kopf hält und ein Brot vor den Mund hält. Und das findet die Berliner Zeitung richtig super. Obwohl das richtig mieser, sagt man noch Schweinejournalismus oder sagt man mittlerweile, obwohl das ein richtig mieser, die meisten Betrüger sind jung, arbeitslos und ziemlich arm. Viele kommen aus Afrika. Sie glauben so einfach ans schnelle Geld zu kommen, sagt Mike. Und wenn sie nicht an ihn oder einen seiner Mitstreiter gelangen, mag es ihnen manchmal gelingen. Mittlerweile gibt es aber an die 150 Webseiten, deren Betreiber gegen Scammer vorgehen. Fein säuberlich wird dort dokumentiert, wie genau die Betrüger genarrt wurden, oft mit äußerst komischen Fotos von dem zum Opfer gewandelten Tätern. Ich habe das nämlich auch schon mal gelesen und auch einige dieser Seiten gesehen. Da gibt es dann so Leute, die müssen sich auch zum Beweis dafür, dass sie wirklich da sind, gibt es dann andere angebliche Nigerianer, die sich so ein Schild I got big dick oder so vor die Brust halten müssen und dann zum Spaß vieler gespammter Amerikaner und Nordeuropäer, Mittel-Nordamerikaner und Mitteleuropäer abgebildet sind im Internet oder in der Berliner Zeitung. Ein bisschen erinnert das Ganze an die Späße der versteckten Kamera. Haha, nur fotografieren die Überführten sich hier selbst. Was Kosten, Mühen und alles Mögliche spart. Mike hat in der Sache so viel Spaß gefunden, dass er jetzt einen Großteil seiner Freizeit damit verbringt, unter falschen Vorgaben Fotos einzufordern oder manchmal sogar selbst kleine Geldsummen zu kassieren. Das ist so eine Art mentales Training, viel besser als ein Computerspiel, weil man in diesem Fall gegen echte Feinde spielt und nicht gegen Computeranimierte. Reingefallen, ein Internetbetrüger bei der Selbstidentifizierung, Fisch auf dem Kopf, die Berliner Zeitung, voll dabei. Außerdem sieht er einen praktischen Nutzen. Je mehr Zeit diese Betrüger an mich verschwenden, desto weniger Zeit bleibt übrig, um andere abzuzocken. Ich meine, als wäre Spam nicht Maschinen-Spam, als wäre das Problem von Spam an sich nicht der Maschinengenerierte. Und ich meine, Nigeria ist vermutlich eh sowas wie Guantanamo. Waren Sie mal in Nigeria? Nein, sehen Sie. Das ist vermutlich auch so eine amerikanische Erfindung. Nigerianer beim Scammen betrügen und irrsinnige Fotos von ihnen machen. Ein großer Spaß, jetzt auch im Tagesspiegel, in der Berliner Zeitung, die man ja beide total gut voneinander unterscheiden kann, weil oben ja immer auch, der steht auch drauf, um welche Zeitung es sich da handelt. Was ich Ihnen sonst noch vermelden kann, vermelde ich Ihnen nämlich morgen, deshalb sollten Sie morgen um 18 Uhr auch wieder einschalten, wenn es da heißt auf diesem Sender. Ich lese Ihnen jetzt nochmal was aus dem Tagesspiegel von gestern vor, weil der ist so unglaublich interessant, dass der ist halt wirklich irrsinnig, der Tagesspiegel. Öfter mal den Tagesspiegel lesen vielleicht. Tagesspiegel. Was jetzt hier gerade noch reingekommen ist unter unseren Stücken mit Elvis drin, ist ein Stück von KLF und das können wir natürlich auch nicht Ihnen vorenthalten. Das ist das Stück Elvis on the Radio, Steel Guitar in My Soul. Gerade eben eingetroffen, kommt Elvis drin vor. Elvis on the Radio, Steel Guitar in My Soul von KLF. Das hören Sie jetzt, das geht 3 Minuten 01 und für alles, was dann folgt, hat sich jetzt hier neben mir schon DJ Officer aufgebaut und wird dann hier übernehmen, das Kommando übernehmen. Viel Spaß dabei. Aber natürlich erst in 3 Minuten 01.
Thank you. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child.